Raum 525, der Podcast der Waboges-Schule.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Schulpodcasts, Raum 525. Erstmal vielen Dank für das positive Feedback zu unserer letzten Folge. Wir sind Sophia und Elisabeth und moderieren die heutige Folge für euch. Weißt du eigentlich, wofür die Abkürzung SMMP steht?
Natürlich, das lernt man doch spätestens in der fünften Klasse. Es bedeutet, schnarchende Meerschweinchen-Musikparade. Das ist eine verrückte Parade, bei der schnarchende Meerschweinchen als Musikinstrumente verwendet werden. Das klingt doch logisch, oder nicht?
Naja, knapp daneben ist auch vorbei. Eigentlich steht SMMP für Schwestern der Heiligen Magdalena Postel. Das ist der Trägerorden unserer Schule. Aber Maria Magdalena Postel, die Namensgeberin des Ordens, hat bestimmt nicht auf Meerschweinchen Musik gemacht. Aber für was ist sie dann bekannt?
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von 100 Sekunden. Heute befassen wir uns mit dem faszinierenden Leben der Heiligen Maria Magdalena Postel. Elena, könntest du uns vielleicht einen kurzen Überblick über ihr Leben geben?
Natürlich. Schwester Maria Magdalena Postel wurde am 28. November 1756 in Barfleur, Frankreich, geboren. Ihr bürgerlicher Name war Julie Françoise Catherine Postel.
Interessant. Und wie kam sie dazu, Nonne zu werden?
Julie fühlte schon in jungen Jahren eine tiefe religiöse Berufung und zeigte eine außergewöhnliche Hingabe zur Bildung. Sie widmete ihr Leben unter anderem der Erziehung von Mädchen und gründete 1807 mit drei weiteren Frauen eine eigene Gemeinschaft, die Armen Töchter der Barmherzigkeit. Die Schwestern widmeten sich der Erziehung und Pflege von Kindern, insbesondere in ländlichen Gebieten.
Das klingt beeindruckend. Gab es irgendwelche Herausforderungen, die sie während ihres Wirkens überwinden musste?
Oh ja, definitiv. Während der politischen Unruhen der Französischen Revolution kämpfte sie für ihre Überzeugungen und setzte ihre Arbeit fort, oft heimlich. Sie setzte sich für Gefangene ein und riskierte sogar ihr eigenes Leben, um Unschuldige zu schützen, um die Eucharistie zu retten und zu verstecken und um den Glauben in einer Zeit zu lehren, in der die Kirche verfolgt wurde.
Das zeigt echten Durchhaltewillen. Wie endete ihr Leben?
Schwester Maria Magdalena Postel starb am 16. Juli 1846 in Saint-Sauveur-le-Vicomte, Frankreich. Sie wurde 1925 selig gesprochen und 1950 heilig gesprochen. Ihr heiliger Name Maria Magdalena wurde ihr in Anerkennung ihrer Hingabe und Buße verliehen.
Ihr Vermächtnis lebt in den Schulen und Gemeinschaften fort, die sie gegründet hat. Sie wird oft als Patronin der Lehrerinnen angesehen und ist ein Beispiel für Mut, Hingabe und tiefen Glauben. Das war 100 Sekunden über das Leben der Heiligen Maria Magdalena Postel. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sollte Maria Magdalena uns hier irgendwann über den Weg laufen, sollten wir uns aber, glaube ich, trotzdem Sorgen machen.
Das stimmt. Als nächstes kommt unser Lehrerinterview. Wer ist denn heute unser Gast, Sophia?
Ich gebe dir mal einen Tipp. Der Dativ wäre auch diesem Lehrer sein Tod.
Guten Tag, Herr Lambert. Können Sie sich für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, einmal vorstellen? Wer sind Sie und was sind Ihre Fächer?
Ja klar, also Mike Lambert und ich unterrichte Deutsch und Geschichte hier seit 2009 und bin zuständig für Innovation, Netzwerkarbeit und Kooperation.
Dankeschön. Wir werden jetzt einige Fragen stellen. Wenn Sie eine dieser Fragen nicht beantworten möchten, dann müssen Sie das nicht, dann sagen Sie einfach weiter.
Alles klar.
Bezüglich Ihrer Fächer, wieso haben Sie sich für Deutsch und Geschichte entschieden?
Nun gut, ich bin ja nun mal kein wirklicher Lehrer von Grund auf, sondern eigentlich Literaturwissenschaftler und habe als zweites Nebenfach Geschichte studiert. Und beides waren für mich elementare Fächer, um Persönlichkeitsbildung zu betreiben. Also einfach, was macht den Menschen aus? Wie hat er sich entwickelt? Als junger Mensch war ich immer auf der Suche nach der Wahrheit. Das ist natürlich ein Begriff mit ganz vielen perspektivischen Brechungen, aber ich wollte halt wissen, was ist denn nun Wahrheit, und habe mich dann aufgemacht, Literatur zu suchen. Und was wollen junge Menschen? Die wollen auch große Denkmäler stürzen. Ich wollte Goethe irgendwie zeigen, dass Goethe Quatsch ist, und bin großer Fan geworden. Und ja, deswegen bin ich im Grunde genommen da gelandet, war aber wirklich an vielen Sachen einfach interessiert. Von Bewerbung zum Polizei, für die Polizeilaufbahn bis hin zum Psychologiestudium war eigentlich alles so mit dabei. Habe mich sogar mal als Buchhändler beworben in der Ausbildung, also als Ausbildungsberuf, fand alles irgendwie spannend.
Alles klar. Warum haben Sie sich überhaupt für diese Schule entschieden?
Tatsächlich habe ich mich nur für diese Schule entschieden. Als meine Frau und ich in Köln Nachwuchs bekommen hatten, war die Frage, ob sie ins elterliche Unternehmen zurückgeht oder ob wir in Köln bleiben und ich in Düsseldorf am Lehrstuhl weiterarbeite. Ich hätte dort weiterarbeiten können und meinen Doktor dann gemacht. Und da habe ich dann gesagt, wenn ich zurück nach Menden gehe und dann Richtung Lehrer tendieren würde, dann nur hier an dieser Schule, weil ich glaube, dass ich hier das Niveau fahren könnte, was ich gerne fahren wollen würde. Das hat sich dann bewahrheitet und B war auch einfach eine wichtige Entscheidung, einfach zu wissen, okay, ich komme hier hin. In meiner Jugend war halt das Walburgis immer das, also die Institution einfach, wo man gesagt hat, wow, die Leute hier, also ich hatte viele Freunde hier, ich hatte viele Bekannte hier, wo ich immer gesagt habe, Mensch, ey, die nehmen schon richtig was mit.
Okay, sehr interessant. Welchen Eindruck, denken Sie, haben Sie auf Schüler und Schülerinnen?
Da sind Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung manchmal sehr unterschiedlich. Ich versuche eigentlich mehr so der Kumpeltyp zu sein und zu signalisieren, dass ich mit den Leuten im Boot sitze. Nehme aber auch wahr, dass ich vielleicht wegen Körpergröße, Stimme und sonstiges manchmal etwas einschüchternd auf Menschen wirke, was überhaupt nicht beabsichtigt ist. Bin halt ziemlich, manchmal sehr faktenfokussiert, wobei ich habe versucht daran zu arbeiten und versuche jetzt immer nett und freundlich zu sein und mal einen Scherz zu machen.
Alles klar. In welchem Alter ist das Verhalten der Schüler und Schülerinnen eigentlich am nervigsten?
Kann man gar nicht pauschal sagen. Also ich kann es nicht pauschal sagen, weil ich sehr unterschiedliche Erfahrungen mache. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich, wie gesagt, also in 14 Jahren jetzt einen Schüler hatte, den ich wirklich nicht leiden konnte. Dann, also dem würde ich das auch heute noch so ins Gesicht sagen. Aber ansonsten wirklich immer nette Leute. Und wenn da jemand war, der auffällig war, dann hatte der seine Baustelle. Das Alter ist wirklich, man kommt manchmal in der Klasse 7 rein und denkt, boah, krass. Okay, die haben schon Themen drauf, holla die Waldfee. Dann kommt er auch manchmal in Klasse 9 rein und denkt, okay Leute, das war vor 2 Jahren und interessant, das müsste doch jetzt abgeschlossen sein. Mal so, mal so.
Ja, das stimmt. Macht das Unterrichten nach Ihrer Erfahrung im Laufe der Jahre eher mehr oder eher weniger Spaß?
Wenn ich es reflektiere, finde ich es halt ein bisschen schade, dass man so ein bisschen abstumpft bei manchen Sachen. Also ich habe aber früher auch wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Und jede Stunde nochmal neu und hier und da. Ich versuche immer noch viele Stunden neu zu machen, habe aber auch ein bisschen was in der Schublade und ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und diese Mitte davon, also ich hoffe, dass ich nicht diesen Grad hinkriege, dass ich so ganz nur 0815 mache, nur noch Standard, aber davon profitiere, dass ich ein bisschen was in der Hand habe und nicht mehr Tag und Nacht arbeiten muss, sondern auch für neue Sachen offen sein kann. Aber ich kann mich dadurch viel mehr auf den Unterricht konzentrieren, bin viel freier. Und dann macht das mehr Spaß. Früher habe ich wirklich jede Stunde einen Ablaufplan gehabt, Einstieg, Erarbeitung und so weiter, bis zur Überleitung im Wortlaut. Das Ergebnis musste an der Tafel stehen. Das fanden die Schüler anstrengend, ich fand es auch anstrengend. Und ich glaube, so ist es ein bisschen angenehmer für beide Seiten.
Ja, es klingt auch so. Also, es ist doch ein guter Kompromiss. Genau. Was ist die interessanteste Frage, die Ihnen je ein Schüler gestellt hat?
Oh, das ist sehr schwierig zu beantworten, weil ich sehr viele, sehr spannende Menschen kennenlernen durfte in meinem Beruf und man dann manchmal im Thema sehr tief drin war und die einfach richtig, allein die Anzahl könnte ich wirklich nicht sagen, welche mich da am meisten beeindruckt hat, ist auch leider nicht hängen geblieben, habe unheimlich schlechtes Gedächtnis bei manchen Sachen. Ich kann teilweise sagen, wer wann welche Arbeit geschrieben hat und welche Note er hatte, aber solche Sachen. Mir fällt gerade nur ein Schüler ein, aber mir fällt die Frage leider nicht mehr ein. Aber es waren meistens philosophische Fragestellungen, die sehr tiefgehend waren und viele Fragestellungen, auch gerade Geschichtsprojekt hatten wir wieder mit Grundschülern, was die kleinen Kinder so manchmal fragen. Das finde ich einfach wirklich total spannend. Wir sind viel zu verkopft manchmal und die sind ehrlich, gerade raus, wissen, bums. Und Schule macht auch manchmal ein bisschen was kaputt am Denken. Also so diese Freiheit am Denken. Und wenn die dann noch so frei antworten und fragen, das ist toll.
Und was ist eigentlich die beste Ausrede, die Sie je gehört haben? Auf alles bezogen.
Es war leider nicht in meinem Unterricht. Das muss ein älteres Semesterchen gewesen sein. Das war zu meinen Anfängen. Ein älterer Kollege hatte sich dann nach der Gesundheit eines Schülers dann erkundigt. Und der hat als Entschuldigungsgrund auf seinen Zettel drauf geschrieben, Pilzvergiftung, aber mit S. Also sprich, er hatte zu viel getrunken, es war Schützenfest in Harlingen oder Bösbede, ich weiß es nicht mehr. Und dann hatte der nur Pilzvergiftung und super netter Kollege, der nie den Verdacht gehegt hätte, dass ein Schüler zu viel trinken würde, und hat dann natürlich gefragt, ach Mensch, wie geht's Ihnen denn jetzt besser? Und der grinste nur dann wohl. Aber das kann ich nur vom Hören sagen. Aber die Ausrede ist sehr stark bei mir hängen geblieben. Ja. Ansonsten bin ich kein großer Fan von Ausreden. Deswegen gibt's auch wenig gute. Also wenn, dann müssen sie kreativ und lustig sein.
Ja. Was war der beste Spicker, den Sie gesehen beziehungsweise vielleicht auch nicht gesehen haben?
Der beste Spicker ist der, den man nicht sieht. Deswegen, also im Grunde genommen habe ich die dann alle nicht gesehen, und die meisten Spicker sind die, die im Kopf sind. Also gar keine Spicker sind im eigentlichen Sinne tatsächlich wenig Erfahrung gemacht. Man hat so ein Gefühl, dass dies oder jenes gerade läuft, und meistens ist es aber auch so, dass wenn einer einen Spicker hat, der relativ groß ist oder sonst irgendwie was, und man da rumtigert, dann sind die so nervös, dann ist eh alles vorbei. Aber wahrscheinlich werden es einige gemacht haben, aber ich weiß nicht, wie es wirklich funktional im Fach Deutsch funktionieren soll. Also wie soll ich da mit dem Spicker arbeiten? Und in Geschichte eine Analyse einer Rede ist auch dann extrem schwierig. Also insofern sind meine Fächer nicht so verdächtig wie vielleicht Mathe oder irgendwo was, wo ich eine Formel auswendig muss oder lernen muss.
Ja, verständlich. Was wären Sie eigentlich geworden, wenn Sie kein Lehrer geworden wären?
Das ist eine sehr gute Frage, habe ich viel drüber nachgedacht, weil ich teilweise auch darüber nachgedacht hatte, doch mal nochmal einen Schwenk zu machen. Ganz viele Sachen haben mich einfach interessiert. Das hat sich aber von Alter zu Alter immer geändert. Ursprünglich wollte ich Polizist mal werden, ich wollte Profiler machen, fand ich total spannend. Alles, was mit Analyse zu tun hat, finde ich eigentlich auch generell ganz spannend. Coaching generell. Im Nachhinein, wenn ich heute nochmal so drüber nachdenke, hätte ich wahrscheinlich auf jeden Fall was mit Sport gemacht. Und auch so Coaching, auch mein Lehrerdasein ist von Coaching irgendwo geprägt, dass man jemanden begleitet, ihm viel Entscheidungsfreiheit lässt und dieser Mensch sich autonom dann weiterentwickelt innerhalb der vorgegebenen Rahmenmöglichkeiten. Ja, Kommunikationscoaching wäre was gewesen. Ja, aber schwierig. Ich glaube, da wäre ich noch am ehesten dann gelandet wahrscheinlich. Aber ursprünglich natürlich eigentlich tatsächlich an der Uni weiterhin und hätte dort meinen Doktor gemacht und hätte dann da im Lehrstuhl gearbeitet.
Okay, ja. Wenn Sie in die Zeit zurückreisen könnten, zu welchem Tag oder in welches Jahr in der Vergangenheit würden Sie denn reisen?
Puh. Eigene Biografie oder Welthistorie? Das ist natürlich jetzt die Schubladenfrage.
Ich glaube, Sie können frei wählen.
Ich kann frei wählen. Boah. Da ich meine Eltern relativ früh verloren habe, würde ich tatsächlich ein Datum nehmen, wo ich beide nochmal sprechen könnte. Weil man im Nachhinein, auch wenn ich immer viel offen kommuniziert habe, im Nachhinein weiß man mehr oder würde vielleicht nochmal was anders sagen wollen oder so. Das finde ich immer eine spannende Sache. Ansonsten lebe ich das Leben lieber im Fluss.
Apropos Vergangenheit. Wie waren Sie eigentlich als Schüler? Also gab es Fächer, die Sie besonders gerne mochten oder Fächer, die Sie überhaupt nicht leiden konnten? Wie war das so?
Ich glaube, ich wäre als Schüler hier sehr stark angeeckt. Ich hatte eine verdammt große Schnauze, für jeden Spaß zu haben, für jeden dummen Spruch zu haben. Da ich etwas korpulenter war, kriegte ich natürlich auch den einen oder anderen Spruch zurück. Das mit dem Sport kam dann nachher nochmal so richtig durch. Da hat sich dann für mich vieles geändert. Deutsch fand ich interessant, Geschichte fand ich spannend. Das lag aber immer an der Lehrerpersönlichkeit. Menschen, die mich als Person wertschätzten, haben von mir viel bekommen. Wenn ich eine gewisse Feindseligkeit verspürte, wurde ich auch sehr gerne sehr aufmüpfig. Das konnte ich so nicht reflektieren. Heute kann ich da einen Konnex herstellen und sagen, ja, hey, ne? Wer mich so behandelt, darf sich nicht wundern, wenn der Schüler dann auch aufmuckt. Und insofern, wie gesagt, Deutsch, Geschichte, Biologie habe ich geliebt, fand ich mega. Physik fand ich auch klasse. Mathe hat mich auch tatsächlich eine Zeit lang interessiert, aber fand ich bis zur Klasse 9 gut. Und in der Oberstufe hat der Lehrer die Diskussion verloren, warum man Mathe belegen können sollte oder muss in der Oberstufe, wieso das eine Verpflichtung sein sollte. Danach war für mich Feierabend, bin ich nur zum Frühstück gekommen. Also ich war auch manchmal, eigentlich bin ich total harmoniebedürftig, aber in der Zeit war ich auch etwas dreist. Bin ich wirklich dahin gegangen, habe gesagt, sie lassen mich durchkommen und ich komme mit Frühstück und setze mich in Ruhe hin und störe ihren Unterricht nicht. Ich habe ein Abo vom Spiegel, ich lese in Ruhe. Hat der Kollege nicht so lustig gefunden, aber ja, wir sind zurechtgekommen. Wir kamen dann irgendwie über die Runden.
Was ist ein Erlebnis aus Ihrer Kindheit oder Jugend, an das Sie sich noch so gut erinnern können, als wäre es gestern gewesen?
Boah, da gibt's vieles. War eine coole Gemeinschaft auf der Straße, haben halt super viel draußen gespielt, super viel Mist auch verzapft. Ja, zweite Schuljahr, irgendwie sechs, sieben, habe ich auf dem Sperrmüll einen Staubsauger gefunden, der ungefähr so 80, 90 Zentimeter hoch war und ich konnte gerade drauf sitzen und ich bin den Berg damit runtergefahren bei uns und mein Kollege kam auch irgendwie um die Ecke geschossen und wollte auch damit fahren und dann ist der kaputt gegangen, weil er damit an dem Bordstein, man konnte den nicht lenken, er konnte nichts dafür und er hat das Knie aufgeschlagen und war am Weinen. Ich so, ey, du hast meinen Staubsauger kaputt gemacht. Also das weiß ich noch, wie Otter ist, tat mir dann auch sofort leid, indem ich es gesagt habe, weil er echt natürlich sich super wehgetan hatte. Und tatsächlich 2001 deutsche Meisterschaft gewonnen als Juniorenspieler beim Hockey. Das war eine richtig, richtig geile Zeit. Also das war schon cool, so Selbstwirksamkeit zu erleben. Das war auch der Punkt, wo Lehrer mich anders wahrgenommen haben auf einmal. Wo die auch nochmal ein anderes Interesse gezeigt haben.
Unsere letzte Frage wäre, was sind Ihre noch unerfüllten Träume bzw. Wünsche für die Zukunft?
Das ist eine gute Frage. Das hat so eine gewisse Zielorientierung und Zielorientierung habe ich jetzt über mehr als ein Jahrzehnt sehr exzessiv betrieben und betreibe ich auch weiterhin. Aber den Fluss des Lebens zu genießen, so wie, also klar, ich möchte schon noch was verändern, machen, tun, aber einen genauen Traum, eine genaue Vision. Ich wünsche mir, dass meine Kinder glücklich sind. Das ist, glaube ich, der Wunsch eines jeden Vaters. Kann immer was passieren. Ich träume davon, zufrieden zu sein und in der Welt rumzureisen. Andererseits kann ich mir den Zustand vollkommener Zufriedenheit auch nicht vorstellen, weil man dann nur noch stillsteht. Etwas, was in meinem Wertekosmos relativ problematisch angesiedelt ist. Kann ich also keinen konkreten Punkt nennen, aber es hätte auf jeden Fall mittlerweile was mit Reisen zu tun, was ich mich als Jugendlicher nicht so getraut hätte. Und mittlerweile kann ich frei irgendwo hinfahren und habe das Gefühl, ich komme zurecht. Aber das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache.
Okay, dankeschön.
Ja, ich danke.
Das waren jetzt alle unsere Fragen, aber jetzt kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Also Ihnen werden nun ungefähr 50 Fragen dieser Art gestellt. Und Sie müssen versuchen, diese in wenigen Sekunden zu beantworten. Es gilt dieselbe Regel wie eben. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten möchten, können Sie einfach weitersagen. Jedoch dürfen Sie dieses Wort jetzt nur noch 5-mal benutzen. Haben Sie das verstanden?
Ja, danke.
Die erste Frage ist, Halloween oder Ostern?
Ostern.
Hotdog oder Sandwich?
Nichts von beiden.
Und wenn Sie sich entscheiden müssten?
Sandwich ohne Fleisch.
Filme oder Serien?
Serie.
Katze oder Hund?
Hund.
Morgenvogel oder Nachteule?
Morgenvogel.
Alleine oder in einer Gruppe arbeiten?
Alleine in einer Gruppe. Nein, allein.
iOS oder Android?
Apple.
Deutsch oder Geschichte?
Deutsch.
Kino oder Fernseher?
Fernseher.
Fußball oder Basketball?
Fußball.
Aquarium oder Zoo?
Zoo.
Aliens existieren, ja oder nein?
Ja.
Komödie oder Actionfilme?
Komödie.
Logik oder Bauchgefühl?
Logik.
Ordnung oder Chaos?
Chaos.
Karriere oder Familie?
Familie.
Intelligenz oder Schönheit?
Intelligenz.
Anruf oder Text?
Anruf.
Gesundes oder ungesundes Essen?
Gesund.
Computer oder Tablet?
Tablet.
Mozart oder Beethoven?
Eher Mozart.
Unsterblichkeit oder Wiedergeburt?
Wiedergeburt.
Respekt oder Glück?
Respekt.
Reich sein oder gut aussehen?
Gott, scheißegal, wie ich aussehe. Ich nehme das Geld.
Leben oder sterben?
Leben dann wohl, ja.
Lieber Staatsanwalt oder Richter sein?
Spielcharakter des Staatsanwalts finde ich auch ganz lustig, aber lieber der Richter.
Lieber die Idee oder die Umsetzung?
Umsetzung.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Frau oder Mann?
Frau.
Erfolg oder Respekt?
Respekt.
Lieber farbenblind oder lieber gehörlos?
Farbenblind.
Reden oder schreiben?
Schreiben.
Ein Brot mit Honig oder mit Nutella?
Honig.
Schiller oder Goethe?
Goethe.
SMS oder Anruf?
Anruf.
Korrigieren oder putzen?
Putzen.
Unterrichten oder eine Klassenarbeit schreiben?
Unterrichten.
Raum oder Zeit?
Zeit.
Dichter oder Denker?
Dichter, Denker. Dichter.
Jetzt eher schreiben oder eher tippen?
Tippen.
Eine Karte oder Google Maps nutzen?
Google Maps.
Klavier oder Gitarre?
Klavier.
Vegetarisch oder vegan?
Vegetarisch.
90er oder die 2000er?
90er.
Eher aktiv oder eher passiv?
Aktiv.
Komma oder Punkt?
Wenn ich jetzt Komma sage und damit 90% aller Kommafehler weg wären, würde ich Komma sagen.
Schöpfung oder Auferstehung?
Jesus Christus. Also jetzt können wir, da sind wir schon im Thema. Aber. Schöpfung und Auferstehung. Ja, nehmen wir Schöpfung.
Okay. Ein auktorialer oder personaler Erzähler?
Auktorial. Macht mehr Spaß.
Argumentation oder Analyse?
Analyse.
Danke, das waren all unsere Fragen. Somit endet auch schon das Interview. Wir danken Ihnen vielmals, dass Sie gekommen sind und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, ich danke, wünsche euch auch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Viel Erfolg.
Dankeschön.
Vielleicht wäre Herr Lambert in einem anderen Leben auch Staubsaugerfahrer geworden. Ja, dann wäre er nicht deutscher Meister im Hockey, sondern deutscher Meister im Staubsaugerfahren geworden. Das wäre ja auch mal was anderes. Aber jetzt zum Thema der heutigen Folge. Und zwar ist das ein sehr umstrittenes. Künstliche Intelligenz bzw. ChatGPT. ChatGPT ist ja vor allem jetzt, wo viele mit eigenen Geräten in der Schule arbeiten, eine praktische Alternative für Schulaufgaben. Wobei wir das vielleicht nicht so laut sagen sollten. Möglicherweise ja doch, da wir gleich mehr dazu erfahren werden, ob es vielleicht doch nicht so vorteilhaft ist, mal eben seine Hausaufgaben in den Chat einer KI einzugeben.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unserer Wissensrubrik. Heute geht es um KI, also künstliche Intelligenz, insbesondere ChatGPT.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alles schon von ChatGPT gehört habt, aber wisst ihr auch, wofür es steht?
ChatGPT steht für Generative Pre-trained Transformer for Chatbot, also ein ziemlich schlauer Computer, der viel Wissen hat und mit dem man schreiben kann.
Die erste Version vom cleveren Chatbot wurde im November 2022 veröffentlicht und steht seitdem der Öffentlichkeit zur Verfügung. Man braucht nur eine E-Mail und ein Passwort, um einen Account zu erstellen. Und schon kann man unbegrenzt mit der KI schreiben. Aber was kann die denn so alles?
ChatGPT kann viele Anwendungen haben. Es kann uns bei verschiedenen Angelegenheiten helfen, uns in der Schule unterstützen, wie ein virtueller Freund sein und vieles mehr. Du kannst dem Computer jede erdenkliche Frage stellen und kriegst höchstwahrscheinlich eine plausible Antwort. Aber ganz wichtig, sie muss nicht zu 100% stimmen. Selbst ChatGPT weist darauf hin, dass es nicht immer korrekte Informationen benutzt.
Gut zu wissen. Ich habe auch gesehen, dass das Unternehmen hinter der KI anbietet, sie für den Arbeitsbereich zu nutzen, für $25 im Monat. Mit einem anderen Abonnement für $20 im Monat werben sie auf erweiterten Zugriff auf bessere GPT-Modelle und unbegrenzte Bildergenerierung. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt schauen wir, wie GPT entwickelt wurde.
Genau. Also das alles begann 2018. In Kalifornien hat sich ein Team aus Forschern, Ingenieuren und Entwicklern von dem Softwareunternehmen OpenAI zusammengesetzt. Ihr Ziel war es, ein KI-Modell zu entwickeln, welches auf menschliche Fragen und Antworten reagieren und dabei natürliche Sprache verwenden könnte.
Trainiert haben sie ihr Modell, indem sie es mit großen Mengen von Texten aus dem Internet gefüttert haben, also Bücher, Artikel, Online-Foren, soziale Medien und so weiter. Dabei wurde genau darauf geachtet, dass die Daten sauber, korrekt und nicht diskriminierend oder voreingenommen sind. Auch haben sie die sogenannte Transformer-Technologie benutzt, damit das Modell lernt, natürlich Sprache zu verarbeiten. Die Transformer-Technologie ist ein spezielles Computerprogramm, das besonders gut darin, Text und Sprache zu verstehen und zu verarbeiten.
Auch hat ChatGPT ein neuronales Netzwerk. Die künstlichen Neuronen in diesem Netzwerk können, wie unsere Gehirnneuronen, Informationen verarbeiten, um Neues zu lernen und Aufgaben zu lösen. Damit schafft es ChatGPT, Textdaten zu sinnvollen Mustern zu transformieren und dadurch auf menschliche Sprache zu reagieren. 9 Monate hat es gedauert, bis ChatGPT dazu in der Lage war, Texte von Benutzern zu interpretieren und darauf zu antworten.
Jetzt hat sich das alles schon etwas weiterentwickelt. Habt ihr mitbekommen, dass KI auch Bilder und Videos erstellen kann? Die Endprodukte sind zwar nicht perfekt, aber das bildgenerierende Programm DALL-E von OpenAI liefert ganz gute Ergebnisse, auch wenn es noch Fehler gibt. Solche Programme bekommen es noch nicht ganz so gut hin, reale Konzepte und Objekte zu verstehen.
Wenn ihr einen Account bei OpenAI habt, probiert DALL-E mal aus. Ziemlich spannend ist auch, dass OpenAI gerade das Programm Sora oder Sora entwickelt. Dies kann realistische Videos aus Textvorgaben erstellen, die bis zu 1 Minute gehen. Die bislang veröffentlichten Videos sind ziemlich realistisch und detailliert, besser als jede andere Video-KI bis jetzt. Bislang hatten nur ausgewählte Personen Zugang erhalten. OpenAI hat Bedenken, wie sicher die KI ist. Theoretisch könnte man sie ja auch missbrauchen, zum Beispiel für Deepfakes.
Ja, das ist eine Sorge des Unternehmens. Deswegen hat es extra Tools entwickelt, die irreführende Inhalte erkennen soll und Nutzungsrichtlinien für die Textvorgaben festgelegt, wie zum Beispiel keine extreme Gewalt. Was noch interessant ist, ist der große Energieverbrauch von KIs. Wusstet ihr, dass KIs riesige Rechenzentren brauchen, Fußballfelder groß und mehrgeschossig, mit zehntausenden optimierten Servern?
Weltweit gibt es ungefähr 1000 Zentren. In den letzten Jahren wuchs die Zahl stetig. Wegen dem ganzen Hype um generative KI wurde extrem viel investiert. Der weltweite KI-Markt wird auf 140 Millionen Dollar geschätzt. Für 2030 sollen es 2 Billionen Dollar werden. Auf jeden Fall haben diese ganzen Rechenzentren einen wirklich hohen Strom- und Energieverbrauch. Auch muss viel Wasser verfügbar sein, damit die Server gekühlt werden können. Das Training von einem KI-Modell verbraucht ca. so viel CO2 wie 300 Flüge, obwohl das alles natürlich von der Datenmenge abhängig ist.
Wir haben es hier also mit einem ziemlich großen Energie- und Ressourcenverbrauch zu tun. Dazu kommt, dass die Millionen Nutzer von KI Antworten auf ihre Fragen bekommen müssen, was auch nochmal Rechenleistung verbraucht. Das muss man sich erst einmal vorstellen. Ein Lichtblick ist natürlich, dass das benutzte Wasser für die Landwirtschaft oder die Wärmeenergie wiederverwendet werden kann.
Wusstet ihr, dass sich ChatGPT 2-mal am bayerischen Abitur versucht hat? Einmal mit der Version 3.5, einmal mit der Version 4.0. Damals im Februar 2022, als 3.5 es probiert hat, ist ChatGPT durchgefallen. In Deutsch und Geschichte war es ziemlich pauschal und vereinfachend formuliert. Die KI hat nicht ganz die Tiefe der vorgegebenen Texte und Aufgaben und die Anforderungen getroffen. In Mathe hat es daran gescheitert, dass ChatGPT die Fragen nicht verstanden hat. Informatik hatte die niedrigste Punktzahl im ganzen Experiment, also Notenpunkte. Hier hatte es generell Schwierigkeiten bei fast allen Aufgaben.
Im Mai 2023 hatte GPT 4.0 versucht und mit dem Schnitt 2.0 bestanden. Vor allem in Informatik hat es sich ziemlich verbessert. Die verfassten Texte waren gut strukturiert, nachvollziehbar und durchgehend auf hohem Niveau. Was sagt ihr? Habt ihr mehr oder weniger Punkte erwartet?
Okay, was können wir zum Schluss sagen? ChatGPT oder KI generell spart uns Zeit und Kosten, indem es Aufgaben automatisch erledigen, große Datenmengen schnell analysieren und nützliche Informationen daraus ziehen kann. Es kann sicherlich menschliche Fehler reduzieren und die Fortschritte und Effizienz in vielen verschiedenen Bereichen fördern.
Nachteile sind natürlich, dass der Einsatz von KI ethische Fragen aufwirft. Sorgt es für den Verlust von Arbeitsplätzen? Wie ist das mit dem Datenschutz und Recht am eigenen Bild? Ein Beispiel. Wäre ich DALL-E, frage mir ein Bild von einem jungen Zauberer an einer Zauberschule zu machen, wird es wahrscheinlich Harry Potter ziemlich ähnlich sehen. Darf ich es trotzdem so veröffentlichen? Der vermehrte Einsatz von KI kann auch zu Abhängigkeit, weniger persönlicher Interaktion und Sicherheitsproblemen führen. Ebenfalls gibt KI nicht immer korrekte Antworten. Hier gilt für alle Nutzer, am besten die Infos immer doppelt checken.
Naja, scheint Vor- und Nachteile zu haben, wie so ziemlich alles. Wir erleben ja gerade hautnah, wie sich KI immer weiterentwickelt. Ich bin gespannt, was noch auf uns zukommt.
Ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass meine Hausaufgaben von jemandem intelligenteren gemacht worden sind. Also nicht, dass ich damit irgendwas andeuten will.
Ja, aber ich fand es auch ziemlich interessant, dass ChatGPT in Informatik so schlecht abgeschnitten hat. Also von einem computergesteuerten Programm hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet.
Ja, das stimmt. Jetzt sind wir aber auch schon fast wieder am Ende der Folge angekommen. Aber ein letztes Highlight kommt noch.
Das Schulleiterinterview. Dieses Mal wird uns Herr Köchling, der Schulleiter der Realschule, eine Frage beantworten.
Bereuen Sie manchmal Ihre Entscheidung, Schulleiter geworden zu sein, in irgendeiner Weise?
Nein, bereue ich gar nicht, weil aus meiner Sicht ist es einfach der schönste Job, den man haben kann. Ich habe nämlich beides. Ich kann unterrichten und kann Verwaltungsaufgaben machen und gleichzeitig die Schule weiterentwickeln. Und das ist eigentlich ein schöner Job, weil er so viele Möglichkeiten bietet.
Somit wurde euch hoffentlich eine weitere Frage an Herrn Köchling beantwortet. Wenn ihr keine weiteren Fragen mehr verpassen wollt, hört doch gerne auch in unsere nächste Folge rein.
Ich weiß, es ist schon etwas länger her, aber erinnert ihr euch noch an die 100 Sekunden? Vielleicht ist euch da aufgefallen, dass der Anfang ein bisschen komisch klingt. Und nein, das liegt nicht an unserer Inkompetenz, sondern an ChatGPT, der diese 100 Sekunden verfasst hat.
Ich bin mal gespannt, wem von euch das aufgefallen ist. Bald heißen die Mitglieder der AG nur noch KI und ChatGPT.
Schreibt uns natürlich gerne bei Anregungen oder Kritik unter podcast@smmp-wbs.schule.
Bis zum nächsten Mal.
Das war die vierte Folge von Raum 525, dem Podcast der Walburgisch-Schulen. Für die Redaktion verantwortlich sind Elisabeth und Sophia Keil, Olivia Gatz und ChatGPT. Moderation: Sophia und Elisabeth Keil, Olivia Gatz, Benedikt Dobo und Leandro Di Tullio. Aufnahme und Schnitt: Theo Schulte, Manuel Dietrich und Leonie Wächter, Leon Kaspereit und Kirsten Raphael. Logo: Zoe Dühlmann. Leitung: Kirsten Raphael.